Leon Bichler heißt Sie willkommen zur neuesten Folge von Glaube Clever, der Sendung für besonders rationale Argumente und Erklärungen für grundlegende Positionen des christlichen Glaubens im Kurs Null auf Radio Horeb. Wie verträgt sich die Vorstellung, dass das Universum, die Welt mit allem darauf und gerade auch wir Menschen von Gott geschaffen sein sollen, mit der wissenschaftlichen Theorie des Urknalls oder der Evolution? Für diese schwierig scheinenden Fragen hat auch heute unser fundamentaltheologisch versierter Gast in dieser Serie gut verständliche Antworten parat. Die Rede ist vom Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen. Viel Spaß also beim heutigen Thema unserer Kurs-Null-Serie Glaube clever mit dem Titel Schöpfung, Urknall und Evolution.
Schöpfung oder Evolution? Wer hat eigentlich wen erschaffen? Zunächst eine Vorbemerkung. Ich unterrichte an einer Realschule, an einem Gymnasium, katholische Religion. Und ich freue mich immer darüber, mit den Schülern in lebhafte Diskussionen zu geraten. Und viele dieser Diskussionen waren für mich Anlass, Katechesen zu verfassen oder an bestehenden Katechesen Änderungen vorzunehmen. Nun dürfte es keine Neuigkeit sein, dass eine ganz große Schwierigkeit der Schüler und wahrscheinlich auch der ganzen Bevölkerung im Zusammenhang mit der Bibel und dem Glauben die Frage nach Schöpfung und dem Schöpfer ist. Die Bibel ist doch längst widerlegt, heißt es. Wodurch widerlegt? Na, durch die moderne Naturwissenschaft. Es ist doch inzwischen erwiesen, so sagt man dann, dass es einen Urknall gab und keine Erschaffung der Welt in 7 Tagen. Außerdem ist der Mensch nicht von Gott erschaffen worden, sondern durch die Evolution entstanden. Nebenbei, das ist nicht unbedingt eine Widerlegung der Bibel, allerhöchstens des 1. und 2. Kapitels. Mir scheint eine solche Kritik oft aus den Reihen derjenigen zu kommen, die vom Glauben der katholischen Kirche nicht mehr viel wissen. Für solche Stehplatzchristen besteht offensichtlich die ganze Verkündigung der Evangelien nur in der Aussage, Gott hat die Menschen erschaffen, mit dem Zusatz, und zwar in 7 Tagen. Für einen solchen Überrest des Glaubens ist es natürlich fatal, wenn die Wissenschaft das widerlegen würde. Das wäre ein Grund, den Glauben an den Nagel zu hängen. Aber die Bibel hat noch weitaus mehr zu berichten als nur die Erschaffung der Welt. Und vor allem das Neue Testament mit den Evangelien interessiert sich weniger für die Entstehung von Himmel und Erde als vielmehr für deren Zukunft. Aber ich gebe zu, wer die Bibel unvoreingenommen, das heißt ohne einen vorhandenen Glauben liest und bereits auf den 2 Seiten auf überholte und widerlegte Aussagen stößt, der wird die restlichen 1000 Seiten auch nicht sonderlich glaubwürdig finden. Da legen viele die Bibel schnell zu den anderen Märchenbüchern und mit der Bibel legen sie den Glauben und oft auch Gott beiseite. Ich habe mich trotzdem lange geweigert, über Evolution und Schöpfung eine Katechese zu verfassen. Denn eigentlich sind Katechesen Erklärungen des Glaubens, die die kirchliche Lehre vermitteln sollen. Es gibt aber keine ausdrückliche kirchliche Lehre über die Entstehung der Welt und über Evolution, ja oder nein. Dass ich hier nun doch etwas dazu sage, das liegt nicht daran, dass es inzwischen doch eine kirchliche Lehraussage dazu gibt. Ich möchte auch keine eigene Theorie aufstellen, wie es denn nun gewesen sei. Das ist Aufgabe der Naturwissenschaftler. Vielmehr möchte ich ein wenig Ordnung in den Dschungel der Argumente bringen. Dieser Vortrag will also keine eigene Lehre zur Entstehung der Welt oder des Lebens aufstellen, sondern versuchen, den Überblick über die ausufernde Diskussion zu Urknall, Evolution und Schöpfung wieder zurückzugewinnen. Dazu werde ich Argumente, Begriffe und Positionen abgrenzen und Linien, Zusammenhänge und eventuelle Denkfehler aufzeigen. Im Mittelalter begannen solche Argumentationen fast immer mit den Worten distinguendam esse, wir müssen unterscheiden. Wir werden also zu Beginn erst einmal einige Unterscheidungen treffen müssen. Zunächst unterscheiden wir die Gegner, die Kritik, die an einer kosmischen und einer irdischen Evolution geübt wird. Denn es ist ein beliebter Trick, vielleicht auch nur ein unbeabsichtigter Denkfehler, in harten Diskussionen einen dümmlichen Gegner zu beschreiben, einen Pappkameraden zu seiner eigenen Theorie. Den stampft man dann mit einigen wenigen treffenden Argumenten in den Boden und steht als strahlender Sieger da. Sollte noch einer versuchen, mich zu kritisieren, frage ich leicht mitleidig, sind Sie etwa der gleichen hoffnungslosen Meinung wie der Pappkamerad? Das ist ein Trick, ein Denkfehler. Denn nur weil ich einen Kritiker widerlegt habe, ist noch nicht gesagt, dass es nun überhaupt keinen Grund zur Kritik mehr gibt. Denn Kritik ist ja nicht gleich Kritik. Es gibt gute und schlechte Kritiker. Und das gilt auch für die Kritik an der Evolutionstheorie. Konkret sieht das dann vielleicht so aus. Du bist gegen die Evolutionstheorie? Willst du etwa behaupten, die Welt sei in 6 Tagen erschaffen und die Dinosaurier seien ausgestorben, weil sie bis zur Sintflut noch nicht schwimmen gelernt haben? Man hat dann nicht nur die Lacher auf seiner eigenen Seite, sondern auch alle Kritiker ausgeschaltet, scheinbar zumindest. Dabei unterstellen diese Leute, dass alle Kritiker biblische Fundamentalisten seien. Aber das stimmt so nicht. Es gibt neben dem extremen Fundamentalisten noch zahlreiche andere kritische Haltungen. Deshalb wollen wir zunächst die verschiedenen Kritiker an der Urknall- und Evolutionstheorie ein wenig näher beleuchten. Wenn wir also die Kritiker der Urknall- und Evolutionstheorie ein wenig näher beleuchten wollen, dann sollten wir zunächst einmal die Kurzzeitkreationisten anschauen. Kreationisten allgemein, von Creatio, lateinisch die Schöpfung, vertreten die Gegenposition zur Evolutionstheorie und halten sich an den biblischen Ablauf. Alles ist von Gott erschaffen. Für die Kurzzeitkreationisten, die an eine Erschaffung der Welt und des Lebens innerhalb der biblischen 6 Tage glauben, fehlt für eine Entwicklung des Kosmos oder des Lebens schlicht die notwendige Zeit. Die Welt ist insgesamt nicht älter als ungefähr 7500 Jahre. Das Gegenargument: Aber die Welt ist doch viel älter, es gibt doch Fossilien und uralte Sterne, wird oft mit einer kurzen Antwort entkräftet. Als Gott Adam erschaffen hat, war dieser ja auch kein Baby mehr. Er wurde bereits mit einem Alter von vielleicht 30 Jahren erschaffen. Das Gleiche hat Gott auch mit dem Kosmos getan. Obwohl er noch keine 10.000 Jahre alt ist, sieht er aus wie ein Milliarden Jahre alter Weltraum. Und auch die Fossilien sind natürlich von Gott erschaffen. Diese Position lässt sich kaum widerlegen. Durch dieses Argument haben sich die Kurzzeitkreationisten immunisiert. Sämtliche Erkenntnisse der Naturwissenschaften werden bedeutungslos. Ja, jede Forschung verliert überhaupt ihren Sinn. Die Kurzzeitkreationisten wissen es einfach besser. Aber nicht alle Kurzzeitkreationisten haben sich auf diese Art und Weise immunisiert. Manche glauben wirklich daran, dass sich ihre Position naturwissenschaftlich beweisen lässt. Wenn die Naturwissenschaftler nur ehrlich wären. Aber das sind sie in den Augen der Kurzzeitkreationisten nicht. Um den Biologen die Evolutionstheorie nicht zu zerstören, erfinden die Physiker und die Kosmologen Modellannahmen, die ein hohes Weltalter zulassen, obwohl angeblich klar ist, dass alle physikalischen Erkenntnisse ein Alter des Universums von unter 10.000 Jahren nahelegen. Ich denke, diese Position brauchen wir nicht ausführlich zu diskutieren. Gegen die Immunisierung lässt sich nichts machen, wie schon das Wort Immunisierung nahelegt. Außerdem deckt sie sich ganz und gar nicht mit der katholischen positiven Sicht der Schöpfung. Gott täuscht nicht. Vielmehr hat er uns die Möglichkeit der wissenschaftlichen Erkenntnis gegeben, die der Offenbarung nicht widerspricht. Die Kurzzeitkreationisten haben außerdem ein etwas seltsames Gottesbild. Gott ist irgendwie nicht ehrlich. Er erschafft Fossilien und große Weltenräume und uralte Sterne und Galaxien und Quasare, die auf ein hohes Alter des Weltalls und der Erde hindeuten. Obwohl Fossilien, große Weltenräume und Quasare nicht notwendig sind. dieser Gott lenkt uns bewusst in die Irre. Auch gegen die zweite Position, die von einer allgemeinen Verschwörung der Naturwissenschaftler wider besseren Wissens ausgeht, lässt sich kaum diskutieren. Wie bei allen Verschwörungstheorien gibt es ein paar Argumente für diese Position, immerhin. Sind diese aber ausgespielt, so wird der Gegner mit der Alternative konfrontiert, entweder du glaubst mir oder du bist auch ein Teil der Verschwörung. Auch wenn der Glaube an die Kurzzeitschöpfung hauptsächlich im evangelikalen und im amerikanischen Raum und vor allem bei den Zeugen Jehovas weit verbreitet ist, deckt sich diese Position nicht mit der Haltung der katholischen Kirche. Es gibt zwar keine lehramtliche Verurteilung des Kurzzeitkreationismus. Wie gesagt, die Kirche überlässt die naturwissenschaftlichen Klärungen den dafür zuständigen Forschern und Denkern. Aber die Behauptung, der zeitliche Rahmen des Schöpfungsberichtes in der Bibel sei Dogma und viel höher anzusetzen als die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, ist in der katholischen Lehre nicht zulässig. Was verbindliche Lehre ist, legt die Kirche fest und nicht der vereinzelte Theologe. Die Unfehlbarkeit des Papstes hat somit einen friedensstiftenden Aspekt. In der katholischen Kirche ist eben nur einer unfehlbar, im Gegensatz zu den meisten deutschen Stammtischen. Aber das nur nebenbei. Mit anderen Worten, der Kurzzeitkreationismus passt eigentlich nicht zum katholischen Glauben. Ich fasse noch einmal zusammen. Kurzzeitkreationisten glauben an eine Erschaffung der Welt innerhalb kürzester Zeit. Zum Beispiel innerhalb der biblischen 6 Tage. Und das alles ist auch noch keine Millionen Jahre her. Die Kurzzeitkreationisten gehen meist von einem Weltalter zwischen 5000, 7000 und 10.000 Jahren aus. Daher der Name Kurzzeitkreationisten. Eine besonders interessante Variante der Kreationisten sind dann zweitens die sogenannten Vorzeitkreationisten, die den ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, im Sinne eines langen Zeitraumes verstehen. Das Weltalter beträgt also Milliarden von Jahren, ganz so wie von den Naturwissenschaften beschrieben. Die darauf folgenden Schöpfungstage aber lassen sich tatsächlich 24-Stunden-Tagen zuordnen. Allerdings interpretieren sie die Schöpfungstage als eine Wahrnehmungsbeschreibung aus Sicht eines auf der Erdoberfläche lebenden Beobachters. Die Erde, zunächst eingehüllt in dunklen Wolken, wird am ersten Schöpfungstag langsam hell, weil sich die Atmosphäre der Erde klärt, der erste Tag. Dann klärte sich der allgegenwärtige Regennebelsumpf, so dass sich das Wasser sammelt und das Trockene sichtbar wird. Die Pflanzen entstehen, zweiter und dritter Tag. Erst am vierten Tag wird die Atmosphäre klar und Sonne, Mond und Sterne werden sichtbar, vierter Tag. Und am fünften und sechsten Tag erschafft Gott schließlich die Tiere und den Menschen. Und der Vorteil dieser Sichtweise besteht vor allem darin, dass die kosmischen Vorgänge, die definitiv lange Zeiträume brauchen, zu Beginn der Schöpfungserzählung als abgeschlossen betrachtet werden und durch die Existenz von Sonne und Erde bereits der 24-Stunden-Tag existierte, auch wenn die Sonne auf der Erdoberfläche nicht sichtbar war. Aber auch dieses Konzept bleibt eindeutig kreationistisch und in dieser Hinsicht auch fundamentalistisch, weil die Erkenntnisse der Biologie und die bei biologischen Prozessen vorausgesetzten langen Zeiträume bestritten werden. Der Zeitraum der Lebensentstehung bleibt auf 6 Tage beschränkt, genau genommen sogar nur auf 3 Tage. Seit dem ersten Schöpfungstag sind zudem erst die biblischen, sagen wir mal, 8000 Jahre vergangen. Vertreter des Vorzeitkreationismus sind vor allem die Zeugen Jehovas. Dann gibt es noch die etwas gemäßigteren Langzeitkreationisten. Wie alle Kreationisten vertreten auch diese Kritiker die Ansicht, alles, was ist, ist von Gott direkt erschaffen. Allerdings beharren sie nicht auf die biblischen Zeitangaben. Für sie sind die heutigen Abschätzungen der kosmischen und irdischen Zeiträume durchaus akzeptabel. Außerdem akzeptieren viele Langzeitkreationisten eine sogenannte Mikroevolution, also eine Entwicklung und Veränderung innerhalb bestimmter Artgrenzen. Innerhalb der Jahrmilliarden, in denen unsere Welt existiert, hat der Schöpfer allerdings immer wieder Neuschöpfung ins Dasein gerufen. Entweder zusätzlich zu den bis dahin existierenden Lebewesen oder an deren Stelle, zum Beispiel nach dem Aussterben der Dinosaurier. Die Langzeitkreationisten lehnen eine Makroevolution ab, also die Entwicklung von Lebewesen über die Artgrenzen hinweg. Eine Art entwickelt sich in der Makroevolution zu einer oder mehreren anderen Arten. Die Langzeitkreationisten gehen zum größten Teil davon aus, dass die Entwicklung des Kosmos nach dessen Erschaffung rein naturwissenschaftlich erklärbar ist. Spätestens aber mit der Entstehung des Lebens, also der Urzelle, hat Gott erneut schöpferisch eingegriffen. Langzeitkreationisten glauben also an eine Erschaffung der Welt, aber in langen Zeiträumen. Sie stimmen in weiten Teilen mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften überein, lehnen aber die Entwicklung des Lebens und die Entfaltung der Arten durch rein natürliche Mechanismen ab. Langzeitkreationisten gibt es auch in verschiedenen Varianten. Schließlich gibt es die Vertreter der theistischen Evolution oder gottgelenkten Evolution. Die theistische Evolution geht davon aus, dass der Schöpfer sich der Evolution bedient, um die Vielfalt des Lebens zu erschaffen. Während die Naturwissenschaftler den Zufall in ihre Berechnungen einführen, sehen die Vertreter einer theistischen Evolution darin das Wirken Gottes. Im Konkreten ist aber diese Position kaum von der atheistischen Evolutionstheorie zu unterscheiden. Für die Kritiker der Evolution, die sich vor allem an bestimmten äußerst unwahrscheinlichen Prozessen reiben, zum Beispiel der Entstehung von enzymatischen Polypeptiden in der Ursuppe, hat der theistische Evolutionist eine einfache Erklärung parat. Ohne den Schöpfer wäre dies wirklich so gut wie unmöglich. Aber mit Gott als intelligentem Prinzip kein Problem. Das Gleiche gilt auch für die gleichzeitigen Mehrfachmutationen, die überraschende Selektionsvorteile bringen und ebenfalls äußerst unwahrscheinlich sind, vor allem in der Häufigkeit, in der sie in der Evolution des Lebendigen aufgetreten sind. Mit Gott aber, der die Mutation sozusagen eigenhändig vornimmt, ist eine solche unvorstellbare Mutationskombination keineswegs abwegig. Theistische Evolutionisten stimmen allen Erkenntnissen der Naturwissenschaften grundsätzlich zu, setzen aber anstelle des Zufalls das Wirken Gottes. Die Entfaltung des Lebens in verschiedenen Arten hat sich durch von Gott gesteuerte Entwicklung und nicht durch Neuschöpfungen vollzogen. Dann müsste ich eigentlich noch als letzte Gruppe die Vertreter des Intelligent Design nennen, aber genau genommen ist die Theorie des Intelligent Design keine eigene kreationistische Theorie, sondern eher ein Theoriebündel mit einer gemeinsamen Ausgangsthese. Die Vertreter von Intelligent Design stellen lediglich fest, dass vor allem die komplexen Strukturen, wie zum Beispiel spezielle Organe, Regelkreise, Verhaltensweisen oder Symbiosen, nicht durch zufällige Mutation, Selektion erklärt werden können, sondern einen intelligenten Designer, also einen Schöpfer, voraussetzen. Die Argumente der Intelligent Design Wissenschaftler sind unterschiedlicher Qualität und sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen. So finden sich im Lager der Intelligent Designer sowohl Kurzzeitkreationisten, Langzeitkreationisten, Zeugen Jehovas, als auch katholische und evangelische Christen. Letztlich bleibt beim Intelligent Design offen, welche Alternative vom Kurzzeitkreationismus bis hin zur theistischen Evolution bevorzugt wird. Einig ist die Intelligent Design Szene sich lediglich in dem Erweis, dass die evolutionistische Behauptung, alles habe sich von allein entwickelt, unhaltbar ist. Die Argumente dafür sind allerdings sehr beeindruckend. Ob sie allerdings naturwissenschaftlich haltbar sind, ist mehr als unsicher. Aber das ist ein eigenes Thema Und darüber werde ich dann später noch einmal einen eigenen Vortrag halten. Fassen wir also erstmal zusammen. Intelligent Design versteht sich als naturwissenschaftliche Alternative zur Evolutionstheorie. Wie es sich für eine vernünftige naturwissenschaftliche Theorie gehört, sollte die Intelligent Design Theorie nur Aussagen über wissenschaftlich Erfassbares machen. Die Behauptung, dass vieles in der Natur nicht mit den Methoden der Naturwissenschaft allein erklärbar ist, das ist nicht strittig. Vor allem über die Frage, wie solche Phänomene tatsächlich erklärt werden sollten, sollte sich die Intelligent Design Theorie allerdings ausschweigen, wie es zur Selbstbegrenzung einer naturwissenschaftlichen Theorie gehört. Wir fassen zusammen. Innerhalb und zwischen diesen vorgestellten Hauptströmungen gibt es zahlreiche Varianten und Kombinationen. Die Kritik am Evolutionismus ist also nicht einheitlich. Nur weil der Kurzzeitkreationismus schnell widerlegt ist und zudem ziemlich unwissenschaftlich daherkommt, hat der Evolutionist noch nicht zu den zahlreichen anderen Varianten gesagt. Um für die Neugierigen und Ungeduldigen das Ergebnis schon einmal vorwegzunehmen, abgesehen von den beiden Extremen, einmal dem Kurzzeitkreationismus auf der einen Seite und dem strengen Evolutionismus auf der anderen Seite, kann jeder Katholik jede Zwischenposition dazwischen einnehmen und befindet sich immer noch auf gutem christlichem Boden. Der strenge Evolutionismus und somit auch dessen speziellen Varianten, wie zum Beispiel die von Teilhard de Chardin, ist nicht vereinbar mit dem katholischen Glauben. Warum aber nicht? Bevor wir auf diese Frage zu sprechen kommen, müssen wir uns erst einmal die verschiedenen Argumentationen vor Augen halten. Distinguendam esse.
Nach diesen angenehmen Klängen heißt sie Leon Bichler herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Kurs Null Serie Glaube clever, und zwar heute mit einer Sendung zum Thema Schöpfung, Urknall und Evolution. Das für Sie der Sprecher der Kalleisner Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hopsten in Nordrhein-Westfalen, gut verständlich und kompetent aufbereitet hat. Jetzt geht's weiter und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Hören.
Bevor wir also der Frage nachgehen, was ein Katholik oder ein Christ denn glauben kann und vertreten kann im Hinblick auf die Frage nach Entstehung von Welt, Erde und Leben, sollten wir uns vor Augen halten, auf welche Art und Weise denn argumentiert wird. Wir unterscheiden also zweitens die Argumentationen. Die erste Art und Weise zu argumentieren ist die biblische Argumentation. Am ehesten ist sie im Kurzzeitkreationismus vertreten. Aber in der Bibel steht es anders. Da die Bibel unfehlbar und der Leser der Bibel grundsätzlich besser informiert ist, lohnt sich eine Diskussion eigentlich nicht. Dennoch ist der biblisch Argumentierende bemüht, auch naturwissenschaftliche Beweise anzubringen, dass die Welt so entstanden ist, wie es in der Genesis steht, im ersten Buch Mose. Fällt allerdings das naturwissenschaftliche Argument in sich zusammen, so ist der biblische Argumentator nicht traurig. Er hat ja trotzdem recht, weil es doch in der Bibel steht. Die zweite Art und Weise zu argumentieren ist, es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, die Immunisierung durch vollständige Disjunktion. Ist aber einfacher, als es klingt. Aus der Tatsache, dass die Aussageabsicht des Schöpfungsberichtes keine naturwissenschaftliche ist, sondern eine religiöse, schließen viele Theologen, dass es auch keinen Widerspruch geben kann, weil beide, Theologie und Naturwissenschaft, etwas komplett anderes sagen wollen. So heißt es zum Beispiel, ein Text, der die Welt beschreibt, was sie ist, kann nicht im Widerspruch stehen zu einer Wissenschaft, die erkennt, wie sie ist. Nun, daran ist schon etwas Richtiges. Wir sollten unterscheiden, ob vor uns ein lyrisches Gedicht über eine Rose liegt oder ein biologischer Text. Im Gedicht darf die Rose als Königin bezeichnet werden, vielleicht sogar als unsterblich. Für die Biologie macht diese Aussage keinen Sinn. Sie sind schlichtweg falsch. Aber bedenken wir die Aussageabsicht und die Methode des Textes, klärt sich der Widerspruch als ein Missverständnis auf. Aber auf der anderen Seite kann man Theologie und Naturwissenschaft eben nicht vollständig gegeneinander immunisieren. Denn das würde bedeuten, dass die Naturwissenschaft unabhängig von der Theologie alles Mögliche entdecken kann und die Theologie dazu nur die Achseln zuckt. Und umgekehrt die Theologie sich einen Dreck um die Erkenntnisse der Naturwissenschaft kümmern braucht, weil sie ja doch einen anderen Blickwinkel hat. Ein berühmter deutscher Theologe hat diese gegenseitige Nicht-Einmischung einmal folgendermaßen beschrieben. Theologie und Naturwissenschaft können grundsätzlich nicht in einen Widerspruch untereinander geraten, weil beide sich von vornherein in ihren Gegenstandsbereich und ihrer Methode unterscheiden. Eine solche vollständige Disjunktion der Methoden, da ist dieses Wort, vollständige Disjunktion der Methoden übersieht, dass beide, Theologie und Naturwissenschaft, eben doch die gleiche Wirklichkeit beschreiben. Im Rosengedichtbeispiel gilt ja auch, ein Gedicht, das von der Rose als Pflanze der Wüste spricht, oder von der Königin, die nur des Nächtens blüht, oder der ersten Botin des Frühlings schon blühend in des Eises Winter, also ein solches Gedicht erzählt Unsinn. Wenn das Gedicht über die Rose sämtliche Erkenntnisse der Rosenbiologie ignoriert, dann stimmt entweder mit dem Gedicht oder mit der Biologie etwas nicht. Dieser Trick der Theologen, Immunisierung durch vollständige Disjunktion der Methoden, ist letztlich ein Ausweichmanöver, das unsere Wirklichkeit halbiert. Dort die Natur, hier die Religion. Dabei ist Gott doch Mensch geworden und hat unsere Natur angenommen. Deshalb ist es nicht katholisch, die beiden Bereiche so radikal zu trennen. Und schließlich gibt es das naturwissenschaftliche Argument. Gerade dieses Argument, das eigentlich als eindeutig und klärend eingeschätzt wird, macht die ganze Auseinandersetzung um Pro- und Kontra-Evolution so unübersichtlich. Da gibt es fehlende Übergänge, Missing Links, kosmische Singularität, die Nicht-Universalität des genetischen Codes, die fehlende Materie, die Synthese der Aminosäuren, die Polykondensation, gebremste Expansion, Beobachtbarkeit der Makroevolution, Einordnung des Archaeopteryx und so weiter und so weiter. Es fällt einem Laien, wie auch einem Fachbiologen und Fachphysiker, zunehmend schwerer, oder es wird sogar schon manchmal unmöglich, den Überblick über die weit gefächerten Fachgebiete zu behalten, die mit der Evolutionstheorie oder auch der Entstehung des Weltalls in Berührung kommen. Viele naturwissenschaftliche Argumente gegen die Evolution klingen einleuchtend und sind trotzdem schnell widerlegt. Andere Einwände sind schwer zu verstehen und genauso schwer zu bewerten. Ist zum Beispiel die ganze Evolutionstheorie hinfällig, weil eine wichtige Teiltheorie widerlegt wurde? Oft beginnt man sich an Einzelfragen zu verzetteln. Deshalb kann ich verstehen, dass Fachleute sich auf solche Diskussionen mit Fachfremden oft nicht mehr einlassen wollen. Richard Dawkins Buch »Der Gotteswahn« ist vermutlich aus einem solchen Frust über die ständige Besserwisserei von Kreationisten entstanden. Es gibt aber noch eine weitere Art und Weise, wie man argumentieren kann. Das philosophische Argument. Das philosophische Argument, das von außen an die Naturwissenschaften herantritt, ist schon gewichtig. Da werden zum Beispiel die Fragen nach dem Verständnis von Gut und Böse aufgeworfen. Wenn sich die Arten nur deshalb entwickelt haben, weil es Aggression, Konkurrenz und Tod zwischen den Lebewesen gab, dann ist Aggression und Tod doch etwas Gutes, oder? Ebenfalls werden die philosophischen und anthropologischen Konsequenzen, also was ist der Mensch, der Evolutionstheorie aufgezeigt und bedacht. Unter Umständen kommt die Philosophie zu dem Schluss, das kann nicht sein, was die Naturwissenschaft dort behauptet. Allerdings darf die Philosophie die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse nicht einfach leugnen. Beide müssen nach einer Lösung suchen, die den unterschiedlichen Erkenntnissen aus den beiden unterschiedlichen Wissensgebieten genügt. Wie auch Naturwissenschaftler sich einigen müssen, wenn sie zu widersprüchlichen Ergebnissen kommen. Die Naturwissenschaftler müssen überlegen, ob die Ergebnisse nicht auf falschen oder ungesicherten Annahmen beruhen oder ob sie vielleicht selbst philosophisch falsche oder zumindest unbewiesene Annahmen in die Naturwissenschaft reingetragen haben. Und die Philosophen müssen sich fragen, ob wiederum ihre Überlegungen auf begründeten oder gesicherten Erkenntnissen aufbaut. Da werden wir gleich dran anknüpfen. Wir fassen erst einmal zusammen. Es gibt verschiedene Arten zu argumentieren. Erstens, mit der Bibel argumentieren ist in diesem Fall ein bisschen schwierig, weil die Bibel kein Naturkundebuch ist. Lassen wir also die Finger davon, die Bibel in dieser Hinsicht wörtlich zu nehmen, wenn sie Naturprozesse beschreibt. Darüber hinaus gilt, die Welt ist nicht in zwei absolute, voneinander getrennte Bereiche gespalten. Finden wir uns also nicht mit dem faulen Frieden ab, Glauben und Natur hätten sich nichts zu sagen. Und lassen wir auch, wenn es eben geht, die Finger von naturwissenschaftlichen Argumenten. Die Wissenschaftler sind schon ehrlich bemüht aufzudecken, wo Schwachstellen und Fehlinterpretationen in ihren Fachbereichen oder Theorien liegen. Mal ehrlich, kein Wissenschaftler lässt es sich nehmen, seine Kollegen auf ein Gegenargument oder einen Denkfehler hinzuweisen. Da brauchen wir Theologen nicht auch noch unseren Senf hinzuzugeben. Was bleibt, ist aber nicht schlecht. Das ist die philosophische Argumentation. Darauf wollen wir uns im Folgenden beschränken, vielleicht mit ein paar kleinen Blicken auf die andere Argumentationsweise. Und beginnen gleich mit der physikalisch-chemischen Evolution, also der Entstehung der Welt vom Beginn bis zu dem Zeitpunkt, wo das Leben entstand. Widerlegt die Urknalltheorie den Schöpfungsglauben? Als Martin Ryle 1961 die Urknalltheorie mit seinen Beobachtungen stützte, die Beobachtungen gegenüber die Verteilung der Radiogalaxien im Universum, verkündeten die Zeitungen binnen weniger Stunden, die Bibel hat Recht. Während bis in die 70er Jahre hinein die Urknalltheorie als Beweis für den Schöpfungsglauben gesehen wurde, hat sich die öffentliche Meinung, nicht die Naturwissenschaften, komplett gewandelt. Heute heißt es lapidar, das mit der Schöpfung ist inzwischen widerlegt, das war doch der Urknall. Eigentlich ist dieses Argument schnell besprochen. Ob nun Gott die Planeten, Sterne und Galaxien höchstpersönlich angefertigt hat, sozusagen in Handarbeit, oder ob er die Zutaten erschaffen hat, die sich dann selbst zu Sternen und Galaxien bildeten, ist theologisch und philosophisch ziemlich einerlei. Dennoch kam das Gerücht auf, dass der Urknall eine Blamage für den Schöpfungsglauben sei. Wie es dazu kam? Nun schauen wir uns die relativ kurze Geschichte der modernen Kosmologie an. Noch zu Einsteins Zeiten gingen viele Physiker davon aus, übrigens seit Jahrtausenden war das die gängige vorherrschende Meinung, dass das Universum, so wie es sich uns heute zeigt, im Wesentlichen immer schon gewesen ist. Und dieses Universum war unveränderlich. Daran zweifelte zu Beginn des großen Jahrhunderts der Physik keiner. Albert Einstein persönlich erfand sogar die kosmologische Konstante, um den mathematischen Problemen eines statischen Universums zu begegnen. Denn eigentlich vertrug sich ein statisches Universum nicht mit der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie. Aber für Einstein war trotz dieses Widerspruches klar, dass das Universum unveränderlich und die Sterne unbeweglich sein müssen. Allerdings änderte sich dieses Bild vom statischen Universum in nur wenigen Jahren. Zunächst entdeckte Edwin Hubble 1929, dass alle kosmischen Objekte bewegt sind, und zwar von der Erde weg. Zudem ist die Fluchtgeschwindigkeit umso größer, je weiter die Sterne und Galaxien von uns entfernt sind. Damit war klar, das gesamte Weltall dehnt sich aus, wie ein Luftballon, der aufgeblasen wird. Es wird in Zukunft immer mehr an Volumen zunehmen und war, logisch, in der Vergangenheit deutlich kleiner. Und ganz am Anfang muss dann die gesamte Masse des Universums auf einen unvorstellbar kleinen Raum konzentriert gewesen sein. Fred Hoyle prägte in einer BBC-Rundfunkserie für den Anfang des Universums den Begriff Big Bang, auf Deutsch Urknall. Das ist erst einmal alles. Mehr besagt die Urknalltheorie noch nicht. Dieses Ergebnis kann man nun deuten. Während der Physiker zuvor von einem ewig existierenden, unabänderlichen Universum ausging und die Bibel mit ihrem Schöpfungsmythos deshalb für überflüssig und widerlegt gehalten wurde, war der Gedanke, dass die Welt einen Anfang hatte, zunächst eine Bestätigung des jüdisch-christlichen Glaubens. Sogar Papst Pius XII. Bedankte sich für diese Entdeckung und sah in dieser Urknall- und Evolutionstheorie einen Beweis für die Existenz Gottes. So in einem Vortrag vor der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften am 22. November 1951, zu einer Zeit, als die Urknalltheorie noch nur eine Theorie war. Lemaître, der Astronom und Priester war, bat den Papst, sich in seinem Enthusiasmus doch etwas mehr zurückzuhalten. Aber man kann die Urknalltheorie auch anders deuten. Jetzt, wo der Urknall für die Entstehung des Universums identifiziert war und mit einem dynamischen, sich ausdehnenden Universum im wissenschaftlichen Gepäck, ist ein kosmischer Schöpfer nicht mehr so augenfällig nötig. Daraus haben dann viele Hobbyastronomen und fundamentalistische Hobbytheologen, siehe oben, Kurzzeitkreationisten, geschlossen, dass damit Gott widerlegt und ausgebotet sei, und waren ziemlich sauer. Ein Gedanke, der den Begriff Argument aber nicht verdient. Denn genauso wenig wie ein statisches Universum einen Gottesbeweis darstellt, genauso wenig ist die Widerlegung des Steady-State-Modells und die Annahme, es habe einen Urknall gegeben, eine Widerlegung des Schöpfungsgedanken. Und was folgt daraus? Aus der Urknalltheorie, die man auch eine Theorie eines dynamischen Universums nennen kann, einen Schluss auf die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes zu konstruieren, heißt nicht zu verstehen, was die Urknalltheorie wirklich aussagt. Mit dieser Theorie ist keineswegs die Entstehung der Materie erklärt, noch warum die Welt aus genau den tatsächlich vorhandenen Kräften, Massen und Eigenschaften besteht. Die Urknalltheorie, selbst wenn sie bis in die allerersten Millisekunden im Leben unseres Weltalls zurückgeht, setzt immer schon Masse, Energie, Kräfte und Naturgesetze voraus. Die Urknalltheorie ist genauso wie das Steady-State-Modell ein neutrales, kosmologisches Modell. Beide, also das immerwährende Weltallsmodell als auch das Urknallmodell, sind genauso offen für den Schöpfungsgedanken. Weder das eine noch das andere benötigt einen Schöpfer als Lückenbüßer. Und weder das eine noch das andere schließt einen göttlichen Schöpfer aus. Genauso wie zuvor das statische Bild des Universums beantwortet die Urknalltheorie nicht die Frage nach dem Woher und Wieso des Seins. Die Theorie des Urknalls bleibt eine naturwissenschaftliche Theorie der Entwicklung der Materie, nicht der Entstehung der Materie. Ob nun ein unveränderliches Universum oder ein Weltall, das mit einem heißen Knall begann, die Frage nach dem Schöpfer bleibt davon unberührt. Wer war es, der das hat entstehen lassen, was unser Weltall erfüllt? Wer schuf Zeit und Raum? Aber vielleicht gibt es ja Gründe, aus theologischer Sicht die Urknalltheorie abzulehnen. Es gibt ja nicht nur die Naturwissenschaftler, die behaupten, mit der Urknalltheorie sei nun ein für alle Mal Gott widerlegt. Es gibt ja auch die Kreationisten, die umgekehrt aus theologischer Sicht die Urknalltheorie widerlegen wollen. Eine Argumentation lautet dann zum Beispiel, im Schöpfungsbericht steht doch, dass das alles viel schneller gegangen ist. 7 Tage, eigentlich sogar nur 6 Tage, das steht da, schwarz auf weiß. Also, der Urknall mit der Entstehung der Sterne im Anschluss kann nicht passiert sein, weil Milliarden Jahre eben nicht 7 Tage sind. Da haben wir es wieder. Das biblische Argument. Nun hat die Bibel für uns ja schon eine Bedeutung. Aber für die katholische Kirche hat das Zweite Vatikanische Konzil festgestellt, dass die Bibel unfehlbar die Heilsgeschichte verkündet und ankündet, aber dass sie eben keine naturwissenschaftliche Publikation sein will. Im Schöpfungsbericht sind sehr wohl heilsbedeutsame Aussagen für uns, allerdings vielleicht eher auf den zweiten Blick erkennbar. Zum Beispiel richtet sich der Verfasser des Berichtes, gegen die Nachbarvölker, die in den Sternen, in Sonne und Mond Götter gesehen haben. Der Schöpfungsbericht macht diesen Glauben zunichte. Dort am Himmel sind keine Himmelsgewalten, sondern nur Lichter, die Gott gemacht hat und dort befestigt hat. Das Gleiche gilt auch für andere Naturvergötterungen von Flüssen, Bergen, Tieren und Pflanzen und so weiter. Außerdem werden entscheidende Aussagen über den Menschen gemacht. Gott erschuf ihn nach seinem Bilde, geistbegabt, frei in seiner Entscheidung und fähig zur Liebe. Er erschuf den Menschen als Mann und Frau. Weder der Mann noch die Frau ist der bessere Mensch. Eine solche Aussage zur Gleichberechtigung war für den Orient in der damaligen Zeit revolutionär. Wir finden noch mehr Aussagen im Schöpfungsbericht, die wesentlich heilsrelevant sind. Gott haucht Adam seinen Atem ein, die Göttlichkeit der Seele. Eva entsteht aus der Seite Adams. Beide sind ein Fleisch und auf gleicher Augenhöhe. Und so weiter. Und wir können sicher sein, dass das die zentralen Aussagen sind und nicht die Frage, wie lang Gott insgesamt dafür gebraucht hat. Aus biblischer und theologischer Sicht wird die Urknalltheorie oft mit zwei Gegenargumenten abgelehnt. Zum einen stimmt die Dauer und zum anderen die Reihenfolge der Schöpfung nicht mit dem biblischen Bericht überein. Die Frage nach der Dauer und der Reihenfolge der Schöpfung wäre tatsächlich unfehlbar und von Gott inspiriert, weil es doch in der Bibel steht, wenn sie eine Heilsbedeutung für uns Menschen hätte. Aber hat die 7-Tage-Schöpfung irgendwelche Bedeutung für meinen Glauben an Gott, den Vater, der mich liebt und durch seinen Sohn erlöst hat? Spielt es für meine Beziehung zu dem dreifaltigen Gott, für mein Leben in der Kirche und meine Zukunft eine Rolle, ob beispielsweise zuerst die Pflanzen oder zuerst die Sonne entstanden ist? Die Antwort ist schlichtweg nein. Diese Aussagen sind nur am Rande von Bedeutung und von nahezu keiner Bedeutung für mein Heil. Deshalb können wir abschließend feststellen, die physikalisch-chemische Evolution vom Urknall bis zur Entstehung unseres Sonnensystems ist ohne Probleme vereinbar mit dem katholischen Glauben.
Bekanntlich soll man ja aufhören, wenn es am schönsten ist, und genau das tun wir jetzt, da dieser Kurs Null für heute schon an seinem Ende angelangt ist. In knapp einem Monat können Sie aber gerne den zweiten Teil dieser Sendung zu Schöpfung, Urknall und Evolution hören. Also notieren Sie sich schon einmal den 25. Juni um 16.30 Uhr rot in Ihrem Kalender, wenn Sie noch genauer wissen möchten, was man auf die große Frage antworten kann, Schöpfung oder Evolution. Ein herzlicher Dank geht an den Sprecher der Karl-Leisner-Jugend, Pfarrer Peter van Briel aus Hobsten in Nordrhein-Westfalen, für seine bisherigen kompetenten Ausführungen zu diesem Thema. Wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne bei unseren Podcasts herunterladen auf horeb.org oder natürlich kostenfrei per CD bestellen unter 08328 921 120. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie auch nächsten Samstag um 16.30 Uhr wieder in den Kurs Null reinschalten. Dann mit dem Karlsruher Physikprofessor Dr. Thomas Schimmel in einem zweiten Teil zum gleichen Themenkomplex wie heute, nur aus etwas anderen Gesichtspunkten heraus und unter dem folgenden Titel: Der Urknall und die Gottesfrage. Wenn Sie mögen, also bis dahin und behüt Sie Gott. Ihr Leon Bichler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.